Das Jazzstudio Nürnberg präsentiert Jazztime Nürnberg.
Hallo und guten Abend zu einer Stunde Time for Jazz. Am Mikrofon Michael Bader und die Geschichte von Coco Schumann, der am 28. Januar 1993 in Berlin verstarb. Seine Geschichte ist eine deutsche Geschichte, von den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts bis heute. The Continental. Jakob Coco Schumann, am 14. Mai 1924 in Berlin geboren, am 28. Januar 2018 eben da verstorben, war ein deutscher Jazzmusiker und Gitarrist. So lapidar beginnt der Wikipedia-Eintrag. Coco Schumann war schon immer an neuesten technologischen Entwicklungen im Musikbereich interessiert. Nicht umsonst war er der erste Musiker Deutschlands mit einer elektrischen Gitarre mit selbstgebautem Tonabnehmer. Und auch die berühmte Les Paul spielte er schon, als andere diese legendäre Gitarre nur vom Hörensagen kannten. So gehörte er auch zu den ersten, die sich ein Tonbandgerät zugelegt haben. Immer wieder lief es mit. Bei Proben oder Auftritten, die Aufnahmen wurden wieder überspielt, gelöscht oder sind wie sonst verloren gegangen. Bis auf eine. Und diese transportiert uns direkt ins Jahr 1955 ins Berliner Rex Casino. Das Rex war damals vorwiegend besucht von Mitgliedern der ASA, der United States Army Security Agency, einem militärischen Geheimdienst, der vorwiegend damit beschäftigt war, Wissenswertes hinter dem eisernen Vorhang in Erfahrung zu bringen. Eine Bar mit kleiner Tanzfläche unter den Eichen, Ecke Farbeckstraße. The most popular bar for ASA guys from Andrews, dem US-Stützpunkt. Wir können also eintauchen in die Atmosphäre eines Berliner Clubs Mitte der 1950er Jahre, hören im Hintergrund das Publikum Gläser klirren und Kokos Combo spielt zu Tanz und Unterhaltung. Gehobener Swing, wie er damals gehört wurde, kompetent gespielt, aber eben live und unbearbeitet. Twilight Time, Eine der vielen Aufnahmen, die Coco Schumann, den wir an der Gitarre gehört haben, im Rex Casino in Berlin in den 50er Jahren mit seinem eigenen Tonbandgerät aufgenommen hat. Manche wurden wiederentdeckt und 2008 auf einer CD beim Trikont Verlag veröffentlicht. Coco Schumann, der im Januar 2018, 93 verstarb, widmen wir heute diese Sendung. Coco Schumann wurde 1924 in Berlin geboren. Nach der Machtübernahme durch die Nazis musste er schnell lernen, dass er als Jude nicht mehr dazugehörte und reagierte erstmal auf seine Weise. Er lernte Boxen. Wie viele andere jüdische oder teilweise jüdische Familien glaubten auch die Schumanns nicht an das drohende Unheil und man versuchte, so gut es eben ging, sich den verändernden Umständen anzupassen. Seine Geschichte begann bereits mit einem Knacks. Im Sommer 1933 brachte sein Lehrer eine Holzplatte mit vorgestanzten Löchern in die Schule. HJ konnte man undeutlich entziffern. Alle Kinder durften einen Nagel einschlagen und waren damit Teil der Hitlerjugend. Nur Coco nicht. Und er wusste nicht warum. Zu Hause erfuhr er von seinem Vater, dass er das, was in Berlin Mampe genannt wurde, er war. Halb und halb, Halbjude. Mit seinen 9 Jahren konnte er damit nichts anfangen. Judentum war für ihn, dass seine Mutter die leckersten Matzeklöße der Welt kochte. Er musste sich die nächsten Jahre ständig prügeln, wenn er mit seinem Stern auf die Straße ging. Mit der Zeit wurde es so schlimm, dass er zuerst hinlangte und dann fragte. Bis er einmal vor einer Eisdiele von ein paar irgendwie amerikanisch angezogenen Halbstarken angestänkert wurde. Es gab zuerst eine Rauferei, aber im nächsten Moment saß er mit ihnen um einen tragbaren Telefunken-Plattenspieler herum und sie hörten Duke Ellington, Artie Shaw, Ella Fitzgerald. Eine neue Welt tat sich für ihn auf. Von nun an schlich er nachts mit den anderen Swing-Kids immer zum glitzernden Delphi-Palast mit seiner Tanzfläche mit Schiebedach, den hydraulischen Bühnen und den Telefonen auf den Tischen. Und durch Zufall konnte er sich auch selbst bald als Musiker fühlen. Zuerst musste sein Cousin zur Wehrmacht und hinterließ ihm eine alte Wandergitarre. Und im Herbst 38, gleich nach der Reichskristallnacht, floh sein geliebter Onkel nach Bolivien, ohne sein tolles Schlagzeug mit den roten Lämpchen in der Basstrommel mitzunehmen. Coco schloss sich der Swing-Jugend an. Man hörte Schallplatten, aber Coco wollte eben selbst Musiker werden, brachte sich auf dieser Wandergitarre die ersten Akkorde bei. Und als er dann sich seine erste Gage ertrommelte, es sollen 5 Mark gewesen sein, war er quasi einer von den Musikern. Sein eigentliches Instrument aber war die Gitarre. Mit seinem unnachahmlichen Gefühl für Rhythmus und Swing machte er sich schnell einen Namen, spielte in den verschiedensten Bands, in Nachtclubs und Bars. Das war Ende der 30er und Anfang der 40er Jahre und bedeutete ständige Gefahr. Gefahr, bei einer der zahlreichen Razzien verhaftet zu werden, denunziert zu werden oder einfach nur durch die falsche Musik aufzufallen. Die Musiker erfanden ihren eigenen Trick, ihre eigenen Strategien, um mit dieser Situation fertig zu werden. Von einem Takt zum nächsten verwandelte sich der Tiger Rag in Rosamunde. Und wenn die Luft wieder rein war, dann wieder zurück. Coco sagt in einem späten Interview selber mal dazu, die von der Reichsmusikkammer konnte man auf 1000 Meter erkennen. Die kamen alle mit Ledermantel und Schlapphut. Wir hatten meistens 2 Stunden zum Aufpassen. Zuerst pfiff der eine Student oben am Eingang, der unten gab das weiter und wir wechselten übergangslos von Flat Flute Flugie with the Floy Floy zu eben Rosamunde. Für viele deutsche Musiker waren solche Abende ein ganz amüsantes Räuber- und Gendarmspiel. Für Coco aber ging es um Kopf und Kragen. Nicht nur, dass jüdische Künstler seit 1933 nicht mehr auftreten durften, so langsam gingen auch die Transporte in den Osten los. Zum Arbeitseinsatz hieß es. Blues. Blues.
Thank you.
hörten die George Gershwin-Nummer A Foggy Day und davor Blues, eine Nummer von Coco Schumann selber geschrieben. Alles verewigt auf der Trikontscheibe Coco Schumann live aus dem Rex Casino in Berlin. Machen wir weiter mit unserer kleinen Geschichte über Coco Schumann hier auf Radio F auf der 94.5 bei Jazztime. Die ersten Bomben fielen auf Berlin. Als Jude konnte Coco Schumann jeden Moment tot sein, weil er in keinen Luftschutzkeller durfte. Er lebte nur noch in den Tag hinein und nur in seiner kleinen Swingwelt, in der jede Kleinigkeit stimmen musste. Die Haare mit Pomade bis in den Kragen zurückgekämmt, der Gangsterhut und das zweireihige Sakko. Der gelbe Stern musste normalerweise angenäht sein, aber Coco konnte ihn in die Tasche stecken, weil seine Mutter Druckknöpfe dran gemacht hatte. Und falls er wirklich einmal in eine Kontrolle kam, verließ er sich auf seine blauen Augen und seine Berliner Schnauze. Das ging die meiste Zeit über gut, aber von einem Moment auf den anderen stand er dann doch in einer Schlange zur Registrierung für den nächsten Transport nach Auschwitz. Nur sein Vater, der zum Reichssicherheitshauptamt lief und sich als Arier und Frontkämpfer aus dem Ersten Weltkrieg auswies, konnte erreichen, dass Coco nicht nach Auschwitz kam, sondern nur nach Theresienstadt. Nicht in ein Vernichtungslager also, sondern in ein Lager für solche Leute, die sogar die Nazis anfangs noch nicht so einfach verschwinden lassen konnten. Theresienstadt war ja auch richtig, beteuert Coco. Wenn meine Eltern mich nicht bei der Geburt jüdisch werden lassen, sondern evangelisch, dann bin ich sogar Mischling ersten Grades, muss keinen Stern tragen und komme höchstens zum Autobahnbau. Da saß er nun also zwischen lauter Künstlern, Unternehmern oder eben Mischlingen, die irgendwie das Pech hatten, die falschen Eltern zu haben oder die falsche Religion, wie man es nimmt. Auf den ersten Blick war Theresienstadt eine ganz normale Stadt. Sogar mehr als das. Coco konnte es kaum glauben, aber schon am ersten Tag durfte er genau die Musik spielen, die sonst überall im Reich verboten war. Die Band konnte sich sogar mit typisch jüdisch-schwarzem Humor einen Namen wie The Ghetto Swingers geben. Aber das war alles nur Theater, ein riesiges Theater. In Theresienstadt gelang Schumann der Anschluss an Fritz Weiß und andere Musiker, denen es ausdrücklich erlaubt war, Jazz und Swing zu spielen. Die Nationalsozialisten hatten Theresienstadt als Vorzeigeghetto geplant, um der deutschen Öffentlichkeit und dem Ausland den Eindruck zu vermitteln, die jüdischen Insassen würden human behandelt. Zu dieser Illusion gehörten insbesondere vielfältige Musik- und Kulturveranstaltungen und in dem von den Nationalsozialisten zu Propagandazwecken produzierten Dokumentarfilm Theresienstadt, eine Dokumentarreihe aus dem jüdischen Siedlungsgebiet von Kurt Gerron, ist Schumann in einer kurzen Szene sogar als Schlagzeuger der von Martin Roman geleiteten Jazzband, eben den Ghetto Swingers, zu sehen. Als Belohnung wurden allen, die an dem Film beteiligt waren, versprochen, sie würden freikommen, aber nur drei Mitglieder der 16-köpfigen Band überlebten. Nach den Dreharbeiten, sagt Coco Schumann, wurden wir gleich nach Auschwitz, die meisten ins Gas geschickt. Hören wir ein weiteres Stück aus der CD Rex Casino, diesmal mit Ansage und dann Au revoir mon amour mit Tutz Thielemans an der Mundharmonika.
Meine Damen und Herren, und nun Barmusik. Es unterhalten Sie Jean-Tutz Thielemans Mundharmonika mit einem Begleitensemble und Coco Schumann und seine Solisten. Thank you.
Revoir, mon amour, aus der Feder von Coco Schumann mit historischer Ansage am der Mundharmonika Tutz Thielemanns. Für die Jazzhistoriker unter Ihnen, liebe Hörer, noch eine kurze Erklärung. Bei dieser Band im Rex Casino ist nicht ganz genau überliefert, wer da alles dabei war. Aber es könnte gewesen sein, der Gustl Bauer am Klavier, Fritz Remde am Bass, Rudi Stucker an der Orgel, Nan Motscher am Schlagzeug und ganz sicher Coco Schumann, der diese Nummern in der Regel alle mit seinem Tonband aufgenommen hatte. Was Auschwitz wirklich war, wurde Coco Schumann erst klar, als er hinüber zu den Barken kam. Im Elektrozaun hingen die verkohlten Leichen von Menschen, die das Ganze nicht mehr ausgehalten hatten und in den Zaun gegangen waren, wie es hieß. Alles war mit fettiger Asche bedeckt. Coco kam in einen völlig leeren Teil des Lagers. Die 30.000 Sinti und Roma, die hier vorher untergebracht waren, hatte man in den letzten Tagen schnell noch vergast, um Platz für den Transport aus Theresienstadt zu schaffen. Für den Lagerältesten war das nur aus dem einen Grund bedauerlich, weil er jetzt keine Kapelle mehr für seine regelmäßigen Besäufnisse hatte. Die übrig gebliebenen Ghetto-Swingers wurden gleich in eine Kammer mit verlassenen Instrumenten geführt und durften sich etwas aussuchen. Coco nahm eine echte Selma aus Paris. Er hatte noch nie so eine gute Gitarre besessen. In den nächsten Monaten spielte er jeden Tag, entweder bei der Tätowierung der Neuen oder draußen am Tor. An ihm vorbei marschierten die Ausgesonderten auf dem Weg zu den Gaskammern. Vor allem die Kinder schauten ihm oft direkt in die Augen. Sie wussten genau, wohin sie gingen. Coco konnte nichts anderes tun, als ihre Blicke zu erwidern. Das hat ihm für immer das Herz gebrochen. Aber er spürte auch oft diese seltsame, nagende, angebliche Erleichterung, dass er selbst nicht mitgehen musste. Dass er nicht einmal arbeiten musste, sondern Musik machen durfte und deshalb für den Geschmack von Dr. Mengele immer ein bisschen zu viel Fett auf den Rippen hatte. Im September 1944 war er zunächst ins KZ Auschwitz-Birkenau gebracht worden und dort gehörte er zu den Musikern, die an der Todesrampe La Paloma und andere Lieder spielen mussten. Im Januar 1945 wurde er nach Kaufering, einem Nebenlager des KZ Dachau, verschleppt und von dort aus wurde er im April 1945 mit anderen Häftlingen auf einen Todesmarsch in Richtung Innsbruck geschickt. Unterwegs wurde er von amerikanischen Soldaten befreit. Tuxedo Junction von Erskine Hawkins hören wir als nächstes und dann von Mitchell Parrish Stardust. Thank you. Sie hörten Stardust und vorher Tuxedo Junction mit Coco Schumann live und historisch aus dem Rex Casino in Berlin. Zusammengestellt und veröffentlicht im Trikon Verlag auf der gleichnamigen CD. In dieser Box liegt auch eine DVD mit privaten Super 8 und Videoaufnahmen von Schumann, der gerne mit ja damals neuesten Techniken experimentierte. So gehört zu seiner Ausrüstung neben dem bereits erwähnten Tonbandgerät auch sehr früh eine Super 8 Ausrüstung. Coco filmte. So sind seltene Aufnahmen entstanden, ausgewählte Aufnahmen vor allem vom Flair der damaligen Zeit, avantgardistische Impressionen vom Kudamm bei Nacht mit anschließendem Männerstrip in der kleinen Bar, wo Cocos Combo im Hintergrund spielt. Wir begleiten Coco auf seinen zahlreichen Reisen als Bandleader auf Kreuzfahrt, sehen das unzerstörte Beirut der 60er Jahre oder auch den Senegal oder treffen überraschend Erich Kästner am Nebentisch in einem Biergarten. Aufnahmen also musikalischer Natur und visueller, die tatsächlich diese Box vom Trikon Verlag so wertvoll macht. Über das, was er ab März 1943 in den folgenden 26 Monaten erlebt hat, wird Coco Schumann über 50 Jahre lang kaum sprechen. Er wolle sich den aufwühlenden Erinnerungen nicht aussetzen, sagte er einmal, und sich nicht auf diese Rolle reduzieren lassen. Ich bin ein Musiker, der im KZ gesessen hat, nicht umgekehrt ein KZler, der Musik macht. Coco Schumann war einer der wenigen, die dieses unvorstellbare Grauen des Nationalsozialismus überlebt hat. Unvorstellbar auch scheint nach allem Erlebten die Rückkehr in die Normalität, die Rückkehr nach Berlin, zu alten Freunden und Musikerkollegen. Kein Wunder, dass man Probleme hat, in der Berichterstattung über diese Schwelle mitzugehen zur Easy Listening und Nachtclubmusik, zu der Szene also, die in den 50er Jahren die Musik bestimmte, auch den Jazz und in die Coco Schumann eingetaucht war. Über Theresienstadt und Auschwitz hat er lange geschwiegen. Erst seit den 80er Jahren reflektiert er seine Vergangenheit, als der Journalist Paul Karalus ihn davon überzeugte, dass er als einer der ganz wenigen Zeitzeugen die Möglichkeit habe, gegen das Vergessen anzugehen. Aus diesem Interview von Paul Karalus haben wir manche Passagen auch zitiert. Die deutschen Städte waren meist nur noch Ruinen, aber es wurde wieder gespielt und getanzt zu Jazz und Swing, der Popmusik des Tages. Ungekrönter König des Swing der späten 40er war Helmut Zacharias. Coco Schumann spielte in seinen diversen Bands und galt bald als einer der herausragenden Gitarristen Deutschlands. Dazu verhalf ihm auch sein neuartiger Sound. Coco Schumann war der erste E-Gitarrist in Deutschland, der mit Tonabnehmer und einer wunderbaren Les Paul spielte. Bebop war das Neueste und Zacharias komponierte Helmis Bebop, eine Nummer, die zu den besten Jazznummern, die je von einer deutschen Band aufgenommen wurde, gehört. Auf dem Höhepunkt seines Bekanntheitsgrades in Deutschland verlässt er seine Heimat Richtung Australien. Natürlich spielt er Jazz und kurz bevor er auch diesem Land wieder den Rücken kehrt, spielt er 1952 noch eine der ersten Langspielplatten überhaupt ein. Im, für Kenner, 10-Inch-Format. Rhythm Cocktail hieß sie. Wunderbar entspannt mit Vibraphon, Akkordeon, Bass und Schlagzeug. Easy Swing at its best. Bei seiner Rückkehr nach Berlin findet Coco Schumann eine veränderte Musikszene vor, an die er sich aber schnell anpasst. Jazz ist mehr oder weniger out, aber auch die neue Tanzmusik profitiert von Cocos Swing-Gefühl. Er spielt in Tanzsälen, Nachtclubs und Striptease-Bars und arbeitet für diverse Radiosender, die auf seinen besonderen modernen Gitarrenklang aufmerksam werden. Diesmal pilgern ganze Gitarrenscharen zu seinen Auftritten, um einen Blick auf sein Instrument, auf seine Les Paul zu werfen. In den 60ern verlegte sich Coco Schumann dann stärker aufs Komponieren. Auf der Suche nach dem Hit produzierte er eine ganze Reihe von Stücken, die dem Stil damaliger Trends folgend eine eigene Handschrift tragen. Zum Beispiel bei der wunderbaren Exotica-Nummer Exotic, die sogar vom Großmeister dieses Genres Martin Denny gecovert wurde.
Thank you.
Coco Schumann, There Will Be Never Another You. Bevor wir uns mit Coconuts von Coco Schumann von Ihnen verabschieden, verabschieden wir uns von einem großen Musiker, Mensch und Zeitzeugen, der mit seinem Leben, das am 28. Januar 1993 zu Ende ging, ein Jahrhundert deutsche Zeitgeschichte geschrieben hat, aber auch deutsche Jazzgeschichte zwischen 1950 und heute abbildet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen guten Abend. Ich hoffe, Sie hatten Interesse an dieser eher historischen Jazz-Time heute und bleibe Ihr Michael Bader am Mikrofon. Thank you.